SRF 2 Kultur.
Gestern war Abstimmungssonntag in der Schweiz. Ein reich befrachteter Abstimmungssonntag. Und das Schweizer Stimmvolk hat dreimal Nein gesagt. Trotzdem haben die Familieninitiative, die Vorlage für eine teurere Autobahnvignette und die 1:12-Initiative Debatten ausgelöst. Allen voran die 1:12-Initiative der Jungsozialisten hat schweizweit einiges in Bewegung gebracht. An der Urne ist sie aber trotzdem durchgefallen. Was bleibt von einer gescheiterten Initiative? Diese Frage hat Eva Pfirter vor der Sendung dem Politologen Andreas Ladner gestellt.
Auf welche Art und Weise können Initiativen, die abgelehnt werden, trotzdem etwas auslösen?
Sicher verursachen solche Initiativen eine größere Debatte. Und das ist an sich schon mal positiv, weil über diese Probleme gesprochen wird und bei gewissen Leuten dann zumindest auch ein Umdenken stattfindet. Das muss sich nicht immer in einer Annahme der Initiative äußern, sondern das kann auch längerfristig angelegt sein.
Fließen solche Initiativen, die scheitern, je nachdem sogar in den Gesetzgebungsprozess ein, via das Parlament?
Es gibt tatsächlich solche Fälle, wo die Initiative dann, obwohl sie abgelehnt wird, in den Gesetzgebungsprozess einfließt. Beispielsweise bei der Initiative Gleiche Rechte für Behinderte, da hat der Bundesrat schon vorgängig einen Gegenentwurf, ein Gesetz verabschiedet, das dann letztlich angenommen wurde. Und so kann man mit einer Initiative Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen. Es kann aber auch sein, dass die Idee der Initiative erst später aufgegriffen wird. Ich erinnere an die Kulturinitiative, die abgelehnt wurde im Jahr 86, genauso der Gegenentwurf. Aber später wurde dann diese Idee immer wieder aufgegriffen und letztlich ist ein Kulturartikel in die Revision der Bundesverfassung dann auch eingeflossen.
Das heißt, die Initianten müssen sich eigentlich genau überlegen, wie stark sie ihre Forderung formulieren.
Die Initianten von Initiativen haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Sie können mit einem relativ realistischen, gemäßigten Vorschlag auftreten und so dann hoffen, möglichst viele Leute zu überzeugen. Es gibt aber auch eine gegenteilige Strategie. Sie können eine sehr radikale Forderung formulieren und dann schauen, wie viel Unterstützung sie finden für diese radikale Forderung. Und dann können sie bei einer zu erwartenden Niederlage immerhin so argumentieren und sagen, es gibt immerhin so viele Leute, die dieser Radikalforderung zugestimmt haben, wäre die Forderung weniger radikal ausgefallen, wäre die Initiative vielleicht sogar angenommen worden.
Und wie viel Radikalität führt zum Erfolg? Was zeigt da die Geschichte?
Da gibt es leider kein festes Rezept. Das muss man wirklich von Fall zu Fall festlegen. Sicher einfacher ist es, mit einer gemäßigten Forderung anzutreten und da eine Mehrheit zu finden. Es gibt natürlich auch Forderungen dann, wo das deutlich schwierig ist, weil auf den ersten Schritt zumindest keine solche Mehrheit zu erzielen ist. Da muss man die Politik längerfristig anlegen. Mit einer Initiative hat man ein Thema einmal besetzt, hat eine gewisse Sympathie gefunden für ein Anliegen und damit kann man in Zukunft dann weiterarbeiten.
Nun haben in den letzten Jahren Volksinitiativen stark zugenommen. Zurzeit sind über 30 Initiativen hängig. Wie hat sich das Instrument der Volksinitiative in den letzten Jahren verändert?
Sicher ist es so, dass heute Volksinitiativen aus verschiedenen Gründen eingesetzt werden, aus Gründen, die man früher nicht in diesem Ausmaß kannte. Es geht viel stärker darum, dass man mit Initiativen Themen aufbringt, Themen besetzt, die Initiativen dann auch stärker strategisch auf Wahlen hin lanciert, um dort mit diesen Themen im Gespräch zu sein. Und natürlich sind die Kreise, die solche Initiativen ergreifen, viel breiter. Es sind nicht mehr nur Außenseitergruppierungen, die im Parlament nicht vertreten sind, sondern sämtliche Bundesratsparteien greifen heute zum Instrument der Initiativen.